Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Mariam Lau, politische Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Ich grüße Sie, freue mich hier zu sein.
Frau Lau, ich muss dazu sagen, wer hier zu Gast war, ne, also das als kleine Warnung oder als Versprechen, wird dann schon kurz danach für höchste Ämter gehandelt. Juli C. war Montag hier zu hören bei uns und heute spekuliert die Bild-Zeitung, ob sie die nächste Bundespräsidentin werden könnte. Ich frage jetzt erstmal Sie, wollen Sie?
Bundespräsidentin werden jetzt nicht so, weil Versöhnung jetzt nicht ganz oben auf meiner Agenda steht. Und wenn aber Juni C. für das Amt gehandelt wird, muss ich überlegen, ob ich noch passende Koffer habe, weil dann wandere ich aus.
Wäre es so schlimm?
Nicht meine Wahl jedenfalls.
Okay, aber auswandern ist natürlich schon...
Ist eine harte Ansage, ja. Ich gebe es zu und würde es mir auch nochmal überlegen, weil man ja doch ganz schön wohnt. Ich meine nur mal so.
Ja, und ich würde Ihnen empfehlen, also gut, ich meine, Sie haben sich mit Juli C. befasst, aber hören Sie nochmal das Gespräch, das wir am Montag hier gesendet haben.
Okay.
Ich glaube, das kann man durchaus gut machen. Ich würde ja fast sogar sagen, das wäre eine ganz interessante Wahl, weil so eine schöne Mischung, in Bonn geboren, aber in Ostdeutschland und zwar ländlich zu Hause, Sozialdemokratin, aber doch eine, die durchaus ein bisschen breiter aufgestellt ist. Klar, man kann in politischen Fragen, wie sie zum Ukraine-Krieg steht und dergleichen, absolut anderer Meinung sein, aber ich würde sagen, schon sehr innerhalb des berühmten Meinungskorridors.
Natürlich, auf jeden Fall. Ich finde nur, wir brauchen jetzt keine weiteren Bundespräsidenten, die das Ohr am Volk haben. Also mein Lieblingsbundespräsident, wenn ich das hier jetzt mal so unjournalistisch sagen darf, war Joachim Gauck.
Okay.
Weil das halt jemand war, der im Zweifel sich mit dem Publikum auch mal ein bisschen quergelegt hat.
Okay, gut, wir müssen es heute auch noch nicht entscheiden und vor allem Mariam Lau, wir beide sind nicht diejenigen, die es in erster Linie entscheiden. Wir dürfen es publizistisch begleiten. Die Bundesversammlung wird das tun. Aber in der Tat liegt ja in der Luft, dass nach dem Amtierenden, Frank-Walter Steinmeier, es dann wirklich mal eine Frau werden sollte. Ist Ihnen das wichtig eigentlich? Weil es heißt immer so, der Bundeskanzler hat sich immer festgelegt, soll eine Frau werden.
Es wäre schön, aber es jetzt nicht, bringt mich nicht um den Schlaf, wenn es wieder ein Mann wird.
Okay. Mariam Lau, in der Hinsicht entspannt, beim Namen Juli C. nicht ganz so. Das würde ich sagen, sind mal die ersten Statements des heutigen Tages. Wir schauen auf weitere Themen, die es heute zu besprechen gibt und die auch wirklich am heutigen Tage spielen und nicht erst in der nahen Zukunft, wie die BundespräsidentInnen-Frage, um es mal politisch korrekt zu sagen. Schön, dass Sie heute dabei sind, hier live im Radio oder auch via Podcast. Schönen guten Tag.
Ich freue mich.
Wir schauen auf die Themen des Tages und ein Thema ist jetzt offiziell, eben gerade kam die Einmeldung rein, der Bundeshaushalt ist beschlossen. Allerdings erstmal nur vom Bundeskabinett, da gibt es noch einen weiteren Weg, aber die Kerndaten, 481 Milliarden Euro will der Bund nächstes Jahr ausgeben, dabei 44 Milliarden Euro auf Kredit, ein Haushalt, der ja großes Thema war, viel diskutiert wurde und jetzt natürlich auch weiterhin diskutiert wird. Ich kann ja gerade mal erwähnen, was die Opposition sagt. Der Chefhaushälter der Union, Helge Braun, hat der Ampelregierung eine unseriöse Haushaltsplanung vorgeworfen. Der Entwurf sei hart an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit. Und das hat er dann unter anderem so begründet heute Morgen im Deutschlandfunk.
Zunächst mal ist es nicht richtig, wenn die Bundesregierung einfach so sagt, pauschal, das sparen wir im Haushaltsvollzug über das ganze Jahr ein. Weil die Folge ist, dass dann eben diese Frage gar nicht beantwortet wird, jetzt, wenn wir den Haushalt aufstellen, sondern dann steht im Haushalt drin, da sind Fördermittel vorgesehen, da ist ein Programm vorgesehen, Geld soll fließen und eigentlich am 1.1. muss dann der Finanzminister schon sagen, viele dieser Förderprogramme können wir gar nicht machen, weil wir diese globale Minderausgabe haben, weil wir eigentlich das Geld gar nicht zur Verfügung haben.
Also das ist schon mal eine Detailkritik, wenn man so will, von Seiten der Union. Mariam Lau ist mein Gast, die nicht nur die Politik im Allgemeinen, sondern auch insbesondere die Union beobachtet für die Zeit, für die Wochenzeitung Die Zeit. Wie schauen Sie denn darauf, auch wenn Sie sowas hören, ist das jetzt das normale Geplänkel zwischen Regierung und Opposition, dass man da genau raufschaut oder ist da schon mehr dran?
Also jedenfalls ist es nicht unerwartet. Es war klar, dass die diversen Buchungstricks, die man da hat machen müssen jetzt, um sich auf diesen Haushalt zu einigen, bei der Union nicht auf Beifall stoßen würden. Gleichzeitig glaube ich, es haben ja viele gedacht und die Union hat offiziell auch gehofft, dass die Ampel über diesem Streit zerbrechen würde und man hätte dann bis zum Herbst Neuwahlen. Ich höre jetzt kleine Steine von Herzen fallen, weil ich glaube, dass die Union in Wahrheit vielleicht doch noch nicht ganz so weit ist, jetzt tatsächlich in einen Wahlkampf zu gehen. In der Sache hat Helge Braun natürlich recht. Es gibt da Buchungstricks und die sind auch jetzt schon, treten auch jetzt schon offen zutage und so. Aber mir fällt ein Wort ein oder eine Mahnung ein, die Wolfgang Schäuble wenige Wochen vor seinem Tod der Fraktion der Union noch mit auf den Weg gegeben hat. Wir werden eines Tages wieder regieren. Der Tag ist vielleicht gar nicht so weit weg. Und dann werden wir auch vor dem Problem stehen, dass eine ganz starre Schuldenbremse vielleicht nicht mehr in unserem Sinne ist. Und für meinen Geschmack hat Friedrich Merz und haben diverse Unionspolitiker, die Ministerpräsidenten sowieso, schon signalisiert, dass sie auch da mit sich reden lassen werden.
Ich meine, das ist ja interessant, wenn der Vater der Schuldenbremse, wenn man das so sagen darf, Wolfgang Schäuble, als damals maßgeblicher Finanzminister und Unionspolitiker, der das ja damals vorangetrieben hat, signalisiert, seid mal ein bisschen flexibler, dann müsste das der Union ja eigentlich leichter fallen. Aber ich höre richtig raus, das wird erst passieren, wenn sie selber in der Verantwortung ist.
Genau. Und neulich ist was Lustiges passiert, also so nicht so laut zum Lautlachen, aber so schon so zum Schmunzeln. Neil Ferguson war bei der Union zu Besuch, Außenpolitik-Experte, Militärexperte und so weiter, und hat der Union sehr ins Gewissen geredet und gesagt, wenn ihr die Verteidigungspolitik wollt, wenn ihr die militärische Ertüchtigung wollt, von der ihr jetzt hier immer redet, dann werdet ihr ohne Schulden nicht auskommen. Es gibt keine Wehrhaftigkeit ohne Schulden. Es gibt keine Kriegstüchtigkeit ohne Schulden.
Ja, ich meine, jetzt sagt die Union, Helge Braun hat es auch im Interview gesagt, andere führende Unionspolitiker sagen, dass das wäre ja alles möglich, wenn man beispielsweise nicht so viel fürs Bürgergeld ausgeben würde. Und in der Tat, es werden ja, das finde ich interessant vor dem Hintergrund, bei Schuldenbremse denkt man ja immer so, der Staat macht eigentlich gar keine Schulden mehr. 44 Milliarden ist ja jetzt auch nicht nichts. Ne? Also das stellt ja wieder die alte Frage, die ja Christian Lindner, FDP-Regierung, gerne aufwirft, nehmen wir eigentlich zu wenig ein oder geben wir vielleicht falsch aus?
Ja, definitiv. Also über lange Jahre, auch über Jahre der Regierung Merkel, hat man halt politische Konflikte mit Geld zu lösen versucht. Dieses Geld ist jetzt nicht mehr da und das zwingt dazu, eben Prioritäten zu setzen. Und dass die Kriegstüchtigkeit, von der unser Verteidigungsminister immer spricht, nicht zu diesen Prioritäten gehörte in dem aktuellen Haushalt, das finde ich auch noch anhaltend problematisch.
Ich meine, er kriegt immerhin einen Plus von über einer Milliarde. Er wollte plus 6 Milliarden
so
haben.
Ist es, ja.
Aber es ist sozusagen anders als andere Haushaltspläne, andere Ministerien immerhin im Plusbereich, also mehr Ausgaben. Aber es zeigt natürlich ja in der Tat so die verschiedenen Konflikte, die da liegen. Und Sie haben es ja angesprochen, die Zeit der Regierung Merkel, wir werden gleich nochmal aus anderen Gründen mehr darüber sprechen und über sie selbst, aber war ja dadurch geprägt, auch die meiste Zeit in großer Koalition, dass man gesagt hat, wir tun das eine und lassen das andere auch nicht, denn die Etats gaben das in irgendeiner Form her.
Genau.
Das wird natürlich für eine Union, gehen wir mal davon aus, die wird in irgendeiner Form eine Rolle spielen in der Regierungsbildung ab 2025, eine Herausforderung, also eine neue Situation, die sie ja bisher gar nicht kannte, die bisher nur die Ampel kennt, dass man wirklich Prioritäten setzen muss.
So ist es, ganz genau. Und ich finde schon, dass man sich fragen kann, ob die Tatsache, dass wir praktisch die Hälfte des Bundeshaushalts für Soziales ausgeben, so bleiben kann. Da würde ich eher mal sagen, das ist tatsächlich ein Problem. Wir müssen versuchen, das in Einklang zu bringen, dass so viele offene Stellen da sind und so viele Leute im Bürgergeld. Dieser Sache wird sich die Union stellen müssen und das ist für die Union schwieriger als für die Sozialdemokraten nach dem alten Muster only Nixon could go to Washington.
Also
das müssen
China.
Immer die to China,
yeah.
to Washington, weil konnten leider noch mehrere. Aber also das glaube ich, davor hat sich jetzt die SPD auch wegen ihres Hartz-IV-Traumas gedrückt und hat beim Bürgergeld auf eine Weise draufgesattelt, die auch konzeptionell, glaube ich, schwierig ist. Aber für die Union wird das politisch natürlich ein Problem.
Ich meine, das ruft ja eigentlich fast schon wieder, wenn man überlegt, wir bräuchten die Union, um bei der Schuldenbremse flexibler zu werden, die Sozialdemokraten, um vielleicht diese Flanke dann, Reformflanke, dicht zu machen, ruft ja fast schon wieder nach der großen Koalition, bei der alle dachten 2021, endlich probieren wir mal was anderes.
Wenn der Reformbedarf nicht so dringend wäre und wenn nicht das Klima keine Nebenfrage wäre. Und wenn nicht die Sozialdemokratie in Sachen Russland meiner Ansicht nach immer noch nicht so ganz in das neue Zeitalter gefunden hat, sondern im Gegenteil jetzt in einen Friedenswahlkampf gestartet ist zu den Europawahlen, der, finde ich, nicht zur Lage passt und auch nicht zu dem passt, was sie selber schon geleistet hat
nach der Zeitenwende. Rhetorik, ne? Aber ich wollte gerade sagen, wir haben einen Zeitenwende-Kanzler, 100 Milliarden Euro Sondervermögen, einen Verteidigungsminister, der versucht, noch mehr rauszuholen. Klar, es gibt auch einen Mützenich, einen Fraktionschef, aber sagen wir mal, die das Spiel machen, die treiben es ja eigentlich schon eher in die andere Richtung. Fragen Sie mal Sarah Wagenknecht, wie die zusammenrechnet, wie viel mehr Geld ausgegeben wird fürs Militär.
Auf Sarah Wagenknechts Rechnung würde ich mich da ungern verlassen. Die Militärexpertin Claudia Major hat da ja auch entsprechend richtig gestellt, was da richtig zu stellen war. Aber wir sehen ja, was in der Ukraine passiert. Die Ukraine ist nicht in der Lage, ihre Hauptstadt vor brutalen Angriffen auf Kinderkrankenhäuser zu schützen. Und dazu tragen auch wir bei, ganz egal, wie viel wir schon geleistet haben, es ist offenbar noch nicht genug.
Ist die Union, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, dass da einige erleichtert gewesen sein dürften, dass dieser Haushalt doch nochmal zustande gekommen ist. Denn fit dafür, ich finde das ja interessant, ich habe ja bei der Union, und die, in der Person Helge Braun, den wir gerade gehört haben, ehemaliger Kanzleramtsminister, hat man es ja fast schon personifiziert, ganz häufig den Eindruck, das ist eigentlich so sehr auch in der DNA dieses Landes die natürliche Regierungspartei, dass man immer das Gefühl hat, die könnten jeden Moment einfach wieder reingehen ins Ministerium und weitermachen.
Ja, also das würde jetzt auch keine Katastrophe geben, aber viele Fragen sind einfach in der Union noch ungeklärt, die total zentral sind. Wie viel Klimaschutz wollen die eigentlich? Also will man wirklich den Leuten nach wie vor suggerieren, das kriegen wir schon hin, ihr müsst euer Leben überhaupt nicht ändern? Will man dabei bleiben? Welche Rentenpolitik will man wirklich machen? Will man Subventionen für Intel oder so weiter? Also das sind alles vollkommen ungeklärte Fragen. Und die Versuchung, auch einen ökonomischen Populismus zu fahren, die ist halt, liegt halt immer ganz nah bei der Hand, ne?
Mariam Lau ist mein Gast, bei der Zeit Journalistin, aber auch Autorin von Büchern. Unter anderem über diese Frau hat sie auch schon mal ein Buch geschrieben.
Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Ich bin ja ein aufmerksamer Zeitmensch, um nicht Genosse zu sagen.
Ich glaube, dass das Älterwerden gar nicht so ein trauriger Prozess ist, sondern auch einer, wo man sagt, ach schön, dass an der Stelle angekommen bist.
Schön, dass sie an der Stelle angekommen ist. Ich hoffe, das denkt sie auch heute. Angela Merkel feiert ihren 70. Geburtstag. Mhm. Unsere Altkanzlerin, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat sie als Markenzeichen unserer Demokratie bezeichnet. Mariam Lau, sie als...
Man kann es sicher eleganter sagen. Ich würde schon sagen, sie war 16 Jahre lang eine rationale, humorvolle, vernünftige Person. Das ist ja schon mal sehr viel mehr, als man für etliche andere Regierungschefs sagen kann. Sie hat uns nicht in irgendwelche Abenteuer gestürzt und so weiter. Ich finde im Nachhinein und vor allen Dingen jetzt nach dem vollen russischen Überfall auf die Ukraine stellt sich alles schon ein bisschen anders dar. Mein Kollege Eckart Lohse hat heute in der FAZ, finde ich, sehr treffend geschrieben, dass vieles von dem, was Merkel versucht hat, den Leuten nicht zuzumuten, also zum Beispiel höhere Energiepreise für eine größere Unabhängigkeit von Russland, jetzt als Rechnung auf den Tisch fallen. Und für meinen Geschmack ist sie diesem ganzen Thema gegenüber extrem wenig bereit, Kritik anzunehmen oder auch nur irgendwie zu diskutieren. Sie wehrt das alles ab mit dem Argument, zum Beispiel Nord Stream 2, das noch 2015 bewilligt zu haben nach dem Überfall auf die Krim, mit dem Argument, die Wirtschaft habe das nun mal so gewollt, die SPD habe das so gewollt. Und das finde ich, also es kommen ja jetzt Berichte ans Tageslicht, wie sie also sehr, sehr energisch dafür gekämpft hat, dass das als privatwirtschaftliches Unternehmen angesehen wurde und der politische Aspekt, der geostrategische Aspekt überhaupt nicht zur Sprache kam.
So. Zumal es ja diese Mahnung gab, ne? Also es ist ja nicht so, also innerhalb der deutschen Politik waren es vor allem die Grünen, die das schon damals stärker aufgenommen haben.
Na, auf die und unsere osteuropäischen Nachbarn. Genau. Ja. Das finde ich eine super interessante Pointe, dass sie ja in ihrer letzten großen Rede zum 3. Oktober sich plötzlich als Ostdeutsche, ich will nicht sagen geoutet, wir wussten es ja alle, aber zu erkennen gegeben hat, wie sehr es sie gekränkt hat, dass jemand, ein Autor, ihre ostdeutsche Biografie als Ballast bezeichnet hat. Das hat sie wirklich zutiefst empört, das verstehe ich auch absolut. Aber dass sie als, gerade als Ostdeutsche, die Bitten und Warnungen unserer osteuropäischen Nachbarn, allen voran der Polen, aber natürlich auch der Ukrainer.
Und das Baltikum. Ne? Ja.
Und des Baltikums natürlich in den Wind geschlagen hat, um eben den Deutschen nichts zumuten zu müssen. Das finde ich schon eine große Enttäuschung. Und sie hat, wenn ich das noch kurz sagen darf, in einem Interview mit der Zeit, mit Giovanni Di Lorenzo und Tina Hildebrand vor kurzem noch gesagt, sie hätte damals mit dem Minsker Vertrag, der ja heute auch in sehr schlechtem Licht dasteht, versucht, der Ukraine Zeit zu kaufen. Aber wenn man dieses Argument machen will, dann hätte man diese Zeit natürlich nutzen müssen, um die Ukraine so auszustatten, dass sie sich gegen einen Überfall wehren kann. Das ist aber nicht passiert. Diese Sache hat man anderen überlassen.
Ja, das dann versucht aber wir erinnern uns, wie ein grüner Spitzenpolitiker Robert Habeck auf einer Ukraine-Reise im Sommer 2021, also nicht mal ein Jahr bevor der Angriff auf die gesamte Ukraine losging, über Waffenlieferungen nachgedacht hat und dann ein politisches Deutschland insgesamt über ihn hergefallen ist. Eigene Parteifreunde, aber eigentlich im Prinzip alle Parteien, übrigens auch inklusive einer Marie-Agnes Strack Zimmermann, muss man auch mal immer dran erinnern. Und das führt mich zu dem Gedanken, also was Sie gerade geschildert haben, auch Ihre, ich sag mal, Zurückhaltung bei der Frage, ob sie da Fehler einräumen müsste, ist ja etwas eleganter ausgedrückt als Gerhard Schröder mit Mea Culpa, ist nicht so mein Ding. Letztendlich beschreibt das ja die beiden Kanzler, die verantwortlich waren für diese Phase. Und letztendlich habe ich aber auch manchmal den Eindruck, bei Schröder ist es sehr viel einfacher, dass wir alle sie so ein bisschen in die Einzelverantwortung nehmen für etwas, was gesellschaftlich kollektiv eine Verantwortung war. Also das günstige russische Gas, diese Frage der Abhängigkeit, die man nicht so gerne betrachten wollte, diese Logik, die ja auch, wenn sie klappt, ja durchaus ihren politischen Charme hat, dass man sagt, wir versuchen über Annäherung, über Diplomatie, über Interdependenzen, also dass ein anderes Land von uns auch wirtschaftlich abhängig ist, vielleicht eher Kooperation herzustellen und letztendlich damit Frieden zu sichern. Dass das alles gescheitert ist, ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches, ein gesamtdeutsches Scheitern.
Das ist natürlich richtig und richtig ist auch, dass sogar die Energiepolitik der Grünen ja auf der stillschweigenden Annahme beruhte, dass wir uns auf billiges Gas als Übergang, als Brückentechnologie verlassen können. Also davon ist auch nicht allzu häufig die Rede. Das stimmt, aber trotzdem finde ich, würde man von politischer Führung immer erwarten, dass man den Leuten klar macht, passt mal auf, so und so ist die geostrategische Situation. Und man sieht ja an Boris Pistorius, der sagt den Leuten ja all diese Sachen und die Leute sind bereit, das anzunehmen und schätzen ihn dafür, dass er eben auch unangenehme Dinge sagt. Man hat in der deutschen Geschichte ja so viele Entscheidungen gegen eine öffentliche Stimmung zunächst mal getroffen. Die Westbindung, die Wiederaufrüstung, die Einführung des Euro und so weiter und so fort.
Der NATO-Doppelbeschluss.
Der NATO-Doppelbeschluss.
Wichtigen Kanzler in dem Kontext.
Ganz genau. So, und im Laufe der Zeit ist entweder die Zustimmung dazu gewachsen oder beim NATO-Doppelbeschluss würde ich sagen, das hat man dann glimpflich vergessen. So wie auch jetzt irgendwie versucht worden ist, die Stationierung von neuen Mittelstreckenraketen irgendwie so.
aber das ist ja wirklich, also ich meine, wenn man sich das politisch mal anschaut, also wie sehr das diese westdeutsche Gesellschaft aufgewühlt hat in den 80er Jahren.
Ja, ich war selber noch,
Sie waren auf der Seite der Barrikaden, ne? Bonner Hofgarten
vermutlich. Ne? Ganz genau. ganz genau. Ich hatte noch.
Und wie stillschweigend dann heute eigentlich gesagt, oh, die Amerikaner wollen bei uns Tomahawk und andere Mittelstreckenraketen stationieren. Super, danke für die Absicherung. Also es ist interessant, wie sich da auch innerhalb kürzester Zeit Wahrnehmung verschieben.
Ja, Kunststück. Also ich meine, wir sehen ja jetzt, wofür man das braucht.
Ne? Also, ja. Hätte man, also da sagen jetzt Leute, die damals schon oft dann wiederum nicht im Bonner Hochsaal
waren, damals brauchte man es auch schon. Natürlich, ja, ja, natürlich, natürlich. Also was passiert wäre ohne die Pershings, das möchte man sich gar nicht ausmalen.
Aber um nochmal auf die Kanzler, da sind wir ja schon bei Helmut Schmidt und dem großen Kanzler, dem großen deutschen Kanzlervergleich. Ich finde ja interessant, und ich weiß nicht, ob das jetzt auch stark mit dieser ganzen Ukraine-Situation zusammenhängt. Ich habe den Eindruck, es gibt in Deutschland im Prinzip so zwei Modelle der Altkanzlerschaft. Es gibt diejenigen, die danach eine ganz starke politische und gesellschaftliche Wirkung auch noch haben. Willy Brandt, der ganz stark prägend war noch, auch für die Sozialdemokratie, auch international. Helmut Schmidt, keine Frage. Und dann schon bei Helmut Kohl war das eigentlich wie so ein Soufflé. Als die Macht raus war aus ihm, war er eigentlich auch weg. Also auch keine öffentliche Person mehr. Er war dann natürlich auch schnell krank. Aber auch bei Gerhard Schröder. Und ich weiß gar nicht, wie man Angela Merkel jetzt da einsortieren müsste. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es auch so eine Soufflé-Altkanzlerin. Also die Macht ist raus, ist weg. Und damit ist sie einfach auch weg aus unseren Köpfen. Sie ist nicht mehr prägend.
Das liegt eben auch, glaube ich, daran, dass sie halt innenpolitisch sich wenig für irgendwelche Reformen verkämpft hat. Das hatten wir ja gerade schon mal, dass es eigentlich während ihrer Regierungszeit meistens so war, dass am Kanzleramt so ein Schild hing, bitte nicht stören und wir machen das hier schon und Sie kennen mich, lass mich in Ruhe, so ungefähr. Und Helmut Schmidt, ich finde aber auch Gerhard Schröder mit der Agenda 2010, die haben halt während ihrer Amtszeit Dinge durchgefochten. Auch Helmut Kohl natürlich. Also der Euro, die Wiedervereinigung. Also ich würde schon sagen, das ist nicht einfach versunken wie ein Stein, aber natürlich.
Ja, aber ich meine die Phase danach. Ne? Sie noch die in irgendeiner Form die Gedanken, richtig, die Debatten.
Ja, richtig. Aber also ich würde sagen, nur weil man jetzt sich nicht mehr aktiv in den Diskurs einschaltet, ist trotzdem, bleibt ein Erbe. Also von Kohl würde ich immer sagen, das ist ja so klar geworden, dass der dieses Desinteresse an Frankreich, was ich jetzt von Olaf Scholz und auch von Angela Merkel, was man da lange erlebt hat, das wäre natürlich niemals denkbar gewesen. Und das finde ich, das ist einem schon sehr präsent. Wie ist das auf den Hund gekommen, dieses Verhältnis, das so essentiell ist für Europa? Also dieses starke Europäertum, das würde ich schon sagen, das ist von Kohl geblieben, auch wenn er nicht mehr aktiv sich eingeschaltet hat. Er war halt leider in seinen letzten Jahren über alles vor allen Dingen sehr gekränkt. Und das
ist keine gute Geisteshaltung.
Ist keine gute Haltung zu gehen.
Ich glaube, das kann man auf jeden Fall heute sagen, am 70. Geburtstag von Angela Merkel. Das ist nichts, was sie prägt oder was sie charakterisiert. Ne?
Also sie hat in diesem Interview mit uns gesagt, Deutschland ist immer so ungnädig mit seinen Kanzlern und hat das auf Gerhard Schröder gemünzt, was ich interessant fand, weil er plötzlich in dieser Kritik an ihrer Russlandpolitik näher an sie heranrückt. Das hat mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu denken gegeben.
Wir sagen jetzt einfach mal, Angela Merkel, 70 Jahre, da kann man mal
herzlichen Glückwunsch
sagen.
Absolut.
Und wir fragen unsere Gäste ja im Vorfeld auch immer gerne, gibt es etwas, was Sie gerade beschäftigt? Eine unserer Rubriken heißt Die Welt vor meinem Fenster. Und Ihr Blick führt sozusagen auf Sie selbst in gewisser Weise auch, aber auch, glaube ich, auf gesellschaftliche Phänomene. Wir sprechen über das Essen und das ist immer eine schöne moderative Einleitung. Mariam Lau hat ein Buch gelesen.
Ja, genau, hat ein Buch gelesen und zwar auf Anraten einer Freundin. Es ist, hier kommen wir jetzt tatsächlich in ganz tiefes Gras, aber da wir hier so schön im Hintergrund sprechen, kann ich es ja sagen, ich betrachte mich eigentlich die meiste Zeit als relativ vernünftig so, rational und so weiter, aber wenn es zu Kohlehydraten kommt, all the love flies out the door, dann ist es leider mit der Vernunft vorbei und ich bewege mich ins Reich des magischen Denkens. Also Kohlehydrate müssen unbedingt vermieden werden, dann
Aber darf ich ihn mal sortieren? Also Sie essen eigentlich gerne Kohlenhydrate, haltige Dinge.
Ein Käsebrot. Pasta. Gibt es Schöneres auf der Welt als ein schönes Käsebrot?
Sie haben es sofort gewonnen.
Nein, aber das Käsebrot ist verboten. Und meine Familie rümpft über diese oder schlägt die Augen zum Himmel. Meinen Töchtern darf ich es überhaupt nicht sagen. Aber so ist es, das Käsebrot ist meistens verboten. Ich gucke andere, die eins essen im Zug, mit einer Mischung aus Wut und Neid und so weiter an. Nein, und jetzt hat mir eine Freundin, die das auch nervt, dass ich da immer rumnöle, hat mir einen Buchtipp gegeben von einer Ärztin, die irgendwie in Berlin, sogar gar nicht weit von mir, Kantstraße, ich habe den Namen jetzt leider wieder vergessen, aber die sagt, das ist alles Quatsch, vergessen Sie das.
Also diese ganzen Low Carb, wenig Kohlenhydrate essen.
Das führt dazu, also es gibt kein Passepartout für alle Leute, man muss einen speziellen Plan machen und so weiter, aber Low Carb und auch Intervallfasten, das macht auch bei uns die halbe Redaktion, führt dazu, dass der Körper, der ja wirklich seine eigenen Wege geht, muss man ehrlich sagen, und auf nichts hört, was man ihm sagt, dass dieser Körper also im Grunde den Fettstoffwechsel komplett einstellt, weil er nach der Maxime agiert, wer weiß, wann es wieder was gibt.
So. Aha, okay.
Ja, und die sagt, ihr sollt Kohlenhydrate essen, weil nur dann das Gehirn ohne Panik irgendwie, also Fettverbrennung zulässt. So. Ja gut, und also ich kann es gar nicht sagen, mit welchem Genuss ich...
Aber jetzt, ich meine, das ist jetzt mal ein selbstkritischer Blick auf unsere Branche, der Journalismus. Es gibt ja manchmal den Vorwurf, wir recherchieren ein Thema so lange, bis wir das Ergebnis gefunden haben, was wir finden wollten. Also Sie wollten gerne wieder das Käsebrot essen und haben dann geschaut, gibt es irgendeine Theorie, irgendeine Studie, die das belegt?
Wahrscheinlich war es so.
Aber ich meine, eigentlich wirft das ja wirklich ein Licht auf diesen unglaublichen Wahnsinn der Frage, was soll man wie essen, Diäten. Und das ist ja eigentlich ein unglaubliches gesellschaftliches Jojo, wenn man sich auch die Empfehlung anschaut, was jetzt die richtige Diät ist.
Total.
Ist es nicht eigentlich relativ simpel, dass man, also einen Punkt fand ich interessant, der Körper macht sowieso, was er will. Also ich glaube, das muss man auch in Relation zum Alter sehen. Da gibt es bestimmte Phänomene, die treten ein.
Ob man will oder
das,
nicht.
Das Bier, das man ab Mitte 40 trinkt, ersetzt sich irgendwie lieber am Bauch an, als das man vor Mitte 40 getrunken hat. Ja. Warum auch immer.
Ja.
Und es gibt auch so einfache Wahrheiten wie, man sollte halt einfach nicht zu viel essen. vielleicht nicht noch abends um 23.30 Uhr, wenn man den Artikel fertig geschrieben hat.
Oh je, da muss ich direkt an gestern Abend denken, Dienstagabend nach der Produktion der Zeitung. Das ist unglaublich, was dieser Prozess, bei dem man ja nur am Schreibtisch sitzt, für einen riesen Hunger auslöst. Also ich hätte nicht nur 10 Käsebrote, sondern meine Nachbarn, Sitznachbarn auch noch mit dazu aufessen können. Nee, aber
wie muss man sich das dann vorstellen, weil Sie gerade sagte, die halbe Redaktion der Zeit hier in Berlin ist auch in irgendwelchen Diätprogrammen. Ist es dann aber so, dass man dann alles über den Haufen schmeißt und sagt, okay, wir gehen jetzt gemeinsam Döner essen?
Das kommt auch vor. Okay. Also ich muss sagen, Konsequenz ist dann nicht, also sie sind auch nicht alle Preußen bei uns, gibt auch Leute aus milderen Regionen, jenseits des Rheins und so weiter, mit denen kann man einfach reden.
Mit denen kann man alles machen.
Mit denen kann man alles machen.
Aber Sie haben doch auch die wunderbare Kollegin, die uns jede Woche mit einem Rezept versorgt im Zeitmagazin.
Ganz genau, Elisabeth Rether.
Ja, also da schaue ich ja sehr gerne rein. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, da sind schon auch Kohlenhydrate durchaus mit dabei.
Gibt es keine Scheu.
Okay, also
obwohl auch sie, das muss ich sagen, sie hat sowohl diese Ozempic-Spritzen ausprobiert.
Das sind diese
Schlankmach-Spritzen, die eigentlich für Diabetiker gedacht sind. So, und dann hat sie letztens eine französische Köchin gefunden, die auch sehr speziell irgendwie, da dürfte man auch Sahne essen und so weiter. Es ging, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sich nicht dass man aufpassen muss, dass man den Fettstoffwechsel nicht zum Erliegen bringt. Es war super kompliziert, fand ich, aber jedenfalls, sie empfiehlt die Kohlenhydrate, sie empfiehlt aber dann auch die Diäten. Also von daher kann man sich da am Buffet was aussuchen.
Aber ich finde, das ist also auch gerade der Hinweis da auf Frankreich oder gerne auch Italien, ist doch auch nochmal eine gute Wegmarke zur Orientierung. Also wenn man sich anschaut, wie die italienische Küche aussieht oder auch die französische Küche, und wenn man sich anschaut, das gilt sicherlich nicht für alle, aber dass es da ja meistens doch einigermaßen hinhaut, auch mit dem mit den Körperformen, gerade auch im Vergleich zu den USA oder anderen Ländern, dann würde ich sagen, einfach daran orientieren, oder?
Ja, absolut. Ich hasse das Wort Ausgewogenheit, aber in dem Fall ist es, glaube ich, eine ganz gute.
Mariam Lau sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir wünschen Ihnen jetzt guten Appetit. Was immer Sie gerade zur Mittagszeit essen, beißen Sie kraftvoll rein ins Käsebrot. Und wenn Sie Low Carb machen, halten Sie gut durch, ja? Es gab einen weiteren Beschluss des Bundeskabinetts, nicht nur den Haushalt, sondern auch die Reform der Notfallversorgung. Also, ne, was passiert, wenn man die 112 ruft? Gesundheitsminister Lauterbach will die Patienten besser steuern, das ist sein erklärtes Ziel, und zwar so.
Im Krankenhaus soll es einen zentralen Tresen geben, an dem entschieden wird, ob ein Patient tatsächlich ein Fall für die Notaufnahme ist oder zu einer Notfallpraxis geschickt wird. Diese Praxis soll in der Regel schnell auf dem Krankenhausgelände erreichbar sein. Wer überhaupt kein Notfall ist, soll einen Termin in regulären Praxen vermittelt bekommen. Auch am Telefon sollen die Notfälle besser sortiert werden. Dafür wird die Notrufnummer 112 mit der Nummer des kassenärztlichen Notdienstes 116 117 vernetzt. Bei einem echten Notfall, etwa einem Unfall oder einem Herzinfarkt, wird auch in Zukunft schnell ein Rettungswagen losgeschickt. In anderen Fällen werden Patienten zum Beispiel mit einer Ärztin zur Videosprechstunde verbunden.
Das ist der Plan, vorgestellt von Birte Sönnigsen. Mein Gast heute ist hier praktischerweise nicht nur ausgebildete Journalistin Mariam Lau bei der Zeit, sondern wir haben auch eine gelernte Krankenschwester dort. Insofern aus der Erfahrungswelt haben Sie da sofort...
Ja, man denkt danke, endlich.
Ja, absolut.
Jeder, der irgendwie, ach nö, ich hatte keine Lust zum Arzt zu gehen. Mein Mann hatte sich mal das Schienbein gebrochen und wir sind in die Aufnahme und vor uns waren zig Leute, die einfach, nö, ich habe immer so keine Zeit, und jetzt habe ich mir gedacht, nö, also jetzt hast du hier Zahnschmerzen. Also bis man sich da durchgepflügt hatte und so, und der hatte nun wirklich Schmerzen und es war eilig. Das ist doch totaler Quatsch. Und es ist auch sehr, sehr teuer. Mhm. Also so eine Notfallaufstellung, das kostet richtig Geld. Naja, und es ist eine von diesen Lauterbach-Maßnahmen, die irgendwie vor Vernunft nur so funkeln. Aber leider hat er immer so eine Art, die Dinge rüberzubringen, dass er alle gegen sich aufbringt. Also beim Cannabis hat ihn diese Vernunft, glaube ich, auch so ein bisschen verlassen. Aber sonst finde ich, also sein Krankenhausplan oder so weiter, das ist alles total vernünftig. Aber und er...
Ich glaube, es ist aber auch als Gesundheitsminister, egal wer man ist, eigentlich fast unmöglich.
Ja, total.
Beliebt zu sein oder sofort Applaus zu kriegen, weil man ja eigentlich immer signalisieren muss, das geht nicht mehr so umfangreich, das müssen wir mal reduzieren, das müssen wir neu organisieren.
So,
und das bedeutet ja meistens, dass man Ressourcen umsteuert, rausnimmt. Ne?
Es steckt halt echt viel Geld im System und sehr widerstreitende Interessen privater Ärzte, Krankenhausärzte, Patienten und so weiter und so fort. Ne? Und da haben Sie vollkommen recht, man kann es nicht allen recht machen, und von einem Sozialdemokraten würde man dann immer denken, ja gut, der muss das Allgemeininteresse irgendwie wahren, und ich finde, mit dieser Maßnahme hat er das definitiv getan.
Bei Karl Lauterbach waren ja am Anfang auch die Zweifel laut. Also er ist ja dank, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dank Twitter
Plebiszid.
Gesundheitsminister.
Er ist Plebiszid per Plebiszid.
Also Olaf Scholz hat ihn vorgestellt mit den Worten, ihr wolltet ihn, ihr kriegt ihn.
So ist
ne?
es. Ja.
Und damals gab es ja schon überhaupt keine Zweifel an der fachlichen Eignung des Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach, sondern eher an der Frage, ist das auch ein guter Minister, ist das ein Teamspieler, ist das jemand, der mit anderen gut arbeiten kann, der andere gut anleiten kann. Würden Sie wagen, da jetzt nach über der Hälfte der Legislatur ein Urteil zu fällen?
Das kann er nicht. Also ich glaube, Das ist schwierig, obwohl er ja wirklich seit Jahrzehnten in der Politik ist und auch mit vielen Leuten zusammenarbeitet. Also er macht nichts anderes. Es ist jetzt nicht so, dass der aus irgendeinem dunklen Kabuff, Wissenschaftler-Kabuff.
Christian Drosten zum Gesundheitsminister gemacht hat. Oder so
ne? Ist genau. Das nicht, sondern der macht das seit Jahrzehnten. Und er hat viel Gesetzesentwürfe, also was weiß ich, die Fallkostenpauschale, die er jetzt zu Fall gebracht hat, die stammt ja auch aus seiner Feder mehr oder weniger von vor Jahrzehnten, als er noch bei Ulla Schmidt gearbeitet hat. Also er macht diese Zusammenarbeit. Aber vielen Leuten passt seine Art nicht, die als arrogant oft rüberkommt und besserwisserisch und so weiter. Und das ist er alles. Für mich muss ich sagen, am Ende des Tages zählt doch, was du als Minister hingekriegt hast und dass der bereit ist, sich auch gegen Widerstände mit irgendwas durchzusetzen. Also zum Beispiel, wenn ihm das wirklich gelingen würde, ich fürchte, da werden ihm die Länder einen Strich durch die Rechnung machen. Aber diese total irrationale Krankenhausplanung, die wir haben, jedes Kaff muss alles bedienen und so, da was zu ändern, dann hätte er echt was erreicht.
Aber da sind wir natürlich jetzt wieder bei dem Ausgangspunkt auch unseres Gesprächs, ne? Also die Reform der Notfallversorgung, wo man das alles besser steuern will. Das ist ja letztendlich auch ein bisschen die Idee bei der Krankenhausreform, ne? Also nicht jedes kleine Kreiskrankenhaus soll im Prinzip alles anbieten, sondern wir wollen das besser sortieren, besser spezialisieren auch. Bei beiden Fällen könnte aber natürlich ein Gefühl aufkommen bei Patienten, Patientinnen, dass sie denken, oh, jetzt habe ich aber nicht mehr so eine schnelle und direkte Versorgung. Also bei dem 112, ich rufe an und werde erstmal in irgendein Beratungsgespräch gedrängt, obwohl es vielleicht akut ist. Beim Krankenhaus, ja, das kann natürlich sein, dass jetzt eine andere Klinik das besser kann, aber die ist viel, viel weiter weg. Also irgendwie sozusagen gefühlt für Menschen außer Reichweite. Also die Sorge wird die Versorgung schlechter.
Ja, das bezieht sich ja aber nicht auf die Notfallversorgung. Also die soll ja schon in Reichweite bleiben. Was bei der Krankenhausreform eher angehen will, ist, dass dann irgendein Krankenhaus, was überhaupt keine Erfahrung damit hat, Schulter-OPs macht. Das ist für die Patienten, da ist denen auch gar nicht mit geholfen und so. Und das zu reduzieren, finde ich vernünftig. Und wenn man mal vor so einem Tresen stand, einige Kliniken haben das ja, also die sehen sehr, sehr schnell, ob man wirklich in Not ist und Akuthilfe braucht.
Ich habe mal ein Schild gesehen am Berliner Krankenhaus in der Notaufnahme. Das hat mich sehr überzeugt. Mit der Bitte um Verständnis um lange Wartezeiten und dem kleinen Hinweis. Wenn Sie lange warten müssen, werten Sie es einfach als gutes Zeichen. Es geht Ihnen dann deutlich besser als anderen, die wir hier prioritär behandeln
ganz
müssen.
Genau.
Und das fand ich eine sehr entlastende Nachricht an dieser Stelle. Setzt natürlich voraus, dass man das Vertrauen haben muss, dass die Einschätzung richtig ist und dass überhaupt jemand die Einschätzung vornimmt, was jetzt die Prioritäten sind. Und ich habe das Vertrauen, ich hoffe, die meisten Leute auch.
Ja.
Wir haben auf jeden Fall eine große Reform, über die wir heute gesprochen haben, die heute vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Eines der Tagesthemen, das wir heute besprochen haben mit Mariam Nau von der Zeit. Und jetzt, ich habe über unser schönes Kohlehydrate-Gespräch ganz vergessen. Wir können das morgen, also nicht wir beide, es sei denn, Sie möchten gerne dazukommen, nochmal wunderbar vertiefen.
Och, ich komme einfach jetzt jeden Tag wieder.
Ja, oder Sie müssen gar nicht so weit kommen. Sie müssen, ich glaube, das ist kürzer von der Redaktion aus bei Ihnen, ins Berliner Humboldt-Forum kommen. Da ist dann nämlich Sarah Wiener zu Gast, ihres Zeichens sehr bekannt geworden als Köchin im Fernsehen, aber auch als Unternehmerin und als jemand, der sich sehr darum bemüht, dass die Menschen sich gut ernähren. Und ich würde sagen, ich nehme diese Frage mit den Kohlenhydraten auf jeden Fall mit, wie sie das einschätzt.
Ja, wehe, die verdirbt mir mein Käsebrot.
Also, wenn Sie dabei sein wollen, schauen Sie mal gerne auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Das sind alle Informationen. Morgen Mittag sind wir da. Heute waren wir hier mit Mariam Nau. Und ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Aber wenn ich gerade schon beim Teasing bin, weil das muss ich auch noch sagen. Sie haben auch einmal ein Buch geschrieben über Harald Schmidt.
Jawohl.
Richtig?
Jawohl.
Ja. Finden Sie ihn noch lustig?
Nein.
Ach, schade. Sonst würde ich Sie, also ich würde sagen, anderer Test in 2 Wochen, am 1. August ist er dann nämlich im Humboldt-Forum.
Schaue ich mir ganz genau an.
Schauen Sie sich ganz genau an. Wenn Sie lachen, ja, dann
Dann wird es gemeldet.
Dann wird es gemeldet. Okay. Mariam Nau, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Danke, hat Spaß gemacht.